dämliche Frage eines Menschen, der auf der Suche nach Gott war, wieder ins Ohr bekommen, als ich mich diesem Thema heute gestellt habe. Sag mal, Hans-Peter, kann ich mich auf Gott wirklich verlassen? Im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, mit den Menschen klappt das nicht so gut. Die verändern sich irgendwie und dann läuft das nicht mehr so in der Beziehung. Kann ich mich wenigstens auf Gott wirklich verlassen? Szenenwechsel. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Person, die Gott schon kannte, die sich auch in der Bibel einigermaßen auskannte. Und sie hat gesagt, Hans-Peter, wenn ich die Bibel so lese, dann merke ich, dass es so eine Art Weiterkommen gibt. Nicht? Gott offenbart sich im Alten Testament und im Neuen Testament kommt dann etwas Erfüllendes dazu oder es wird etwas verändert. Und das gilt doch sicherlich auch für das Wesen Gottes, nicht? Wenn ich das Alte Testament lese, da habe ich den Gott der Rache und des Zornes und im Neuen Testament habe ich doch diesen Gott der Liebe, der uns alle umarmt und dessen Liebe so grenzenlos und tief ist und die nie aufhört. Hat Gott sich verändert im Lauf der Jahrhunderte oder der Offenbarungsgeschichte mit uns Menschen? Spannend, oder? Weißt du, wie du auf diese Frage persönlich reagieren würdest oder was deine Erfahrung mit dieser Frage ist, ob Gott derselbe ist im Alten Testament wie im Neuen Testament. Aber wir wollen uns dieser Frage heute einmal stellen und ich möchte mit einigen Beobachtungen aus dem Wort Gottes uns einfach eine Antwort möglich machen auf diese Frage, die ihr dann ganz persönlich auch weiter bewegen könnt. Also eine erste Beobachtung, hier vorne habt ihr dann immer die entsprechenden Bilder, die schon erwähnte fortschreitende Offenbarung Gottes vom Alten hin zum Neuen Testament. Und ja, es gibt sie. Es gibt sie, diese fortschreitende Offenbarung vom Alten zum Neuen Testament. Das Alte Testament, man könnte sagen, legt das Fundament und das Neue Testament baut auf diesem Fundament weiter auf. Zum Beispiel in der Frage nach dem Messias im Alten Testament vorhergesagt und im Neuen Testament in Jesus Christus findet es die Erfüllung. Das Alte Testament legt die Grundlagen und das Neue Testament führt einiges weiter. Nehmen wir das Opfersystem aus dem Alten Testament bei 3. Mose. Was mussten die damals nicht im Volk Israel alles opfern und bedenken und so weiter? Und im Neuen Testament heißt es, wir haben ein Opfer, unser Opferlamm Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Also eine Weiterführung. Oder das Alte Testament erhält viele Vorsagen und im Neuen Testament lesen wir plötzlich von den Erfüllungen. Also es gibt sie, diese fortschreitende Offenbarung Gottes vom Alten Testament hin zum Neuen Testament. Aber wenn ich das so richtig sehe mit meiner Erfahrung zum Wort Gottes und das richtig überblicke, aber ich bin gerne da bereit, mich auch nochmal ein Stück weit korrigieren oder hinterfragen zu lassen, aber dann betrifft diese fortschreitende Offenbarung vom Alten zum Neuen Testament hin mehr das Wirken Gottes, die Wirksamkeit Gottes, das Tun Gottes und nicht so sehr sein Wesen an sich oder sein Sein, wie er wirklich ist. Die fortschreitende Offenbarung Gottes betrifft mehr das Tun, die Wirksamkeit, aber nicht sein Sein. Eine zweite Beobachtung vorneweg. Das Wesen Gottes bleibt unverändert, trotz dieser fortschreitenden Offenbarung, die wir hier wahrnehmen im Worte Gottes. Und ich möchte euch jetzt einfach mal einige Bibelstellen nennen. Zum Beispiel im Alten Testament, Maleachi 3, Vers 6. Maleachi ist ja übrigens das letzte Buch im Alten Testament. Dort heißt es, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Diesen Vers hätte ich damals diesem jungen Mann sagen müssen. Maleachi 3, Vers 6, der auf der Suche war, kann ich mich auf Gott wirklich verlassen? Dem hätte ich sagen müssen, schau hier, Maleachi 3, Vers 6, ich, der Herr, verändere mich nicht und deshalb seid ihr die Kinder Jakobs und deshalb wirst auch du nicht zugrunde gehen. Prophet Jesaja 41, Vers 4, wer hat dies bewirkt und vollbracht, lässt Gott sagen durch den Propheten. Er, der die Menschen von Anfang an ruft, ich, der Herr, ich war bei den Ersten und werde auch bei den Letzten noch derselbe sein. Im Neuen Testament jetzt, Jakobus 1, Vers 7, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Himmels, bei dem es keine Veränderung gibt und nicht die Spur eines Wandels. Übrigens dieses oft gesungene Lobpreislied, Vater des Licht, wie geht's weiter? Du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Dieses Lobpreislied geht genau auf diesen Vers Jakobus 1, Vers 17 zurück. Oder Hebräer 13, Vers 8, da wird über Jesus Christus gesagt, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Wir könnten noch weitere Bibelstellen anfügen, aber ich möchte euch damit nicht ermüden, aber wir können festhalten, das Wesen Gottes, also nicht das Wirken, aber das Wesen Gottes bleibt unverändert, trotz einer feststellbaren, fortschreitenden Offenbarungsgeschichte vom Alten zum Neuen Testament hin. Aber jetzt mal schön recht und gut mit diesen zwei Beobachtungen. Aber gilt das wirklich auch in Bezug auf die grundlegenden Wesenszüge Gottes, des Zornes und seiner Liebe? Ist Gott im Alten Testament nicht diesbezüglich ein anderer als im Neuen Testament? Oder haben wir es vielleicht sogar im Alten Testament mit einer Gottheit zu tun und im Neuen Testament wieder mit einer anderen Gottheit? Nach dem Motto, im Alten Testament hat Gott sich nicht verändert, aber im Neuen Testament wird uns ein anderer Gott geoffenbart und der hat sich auch nicht verändert. Wie verhält es sich damit? Ich weiß nicht, ob ihr Markion kennt. Markion, das ist nicht schlimm, wenn ihr ihn nicht kennt, weil ihr lernt ihn jetzt kennen, mit dem nächsten Bild. Markion war ein römischer Theologe, der lebte kaum 100 Jahre nach Jesus Christus. Und am Ende seiner theologischen Tätigkeit kam er zu der Überzeugung, wir müssten das Alte Testament abschaffen. Wir brauchen das Alte Testament nicht, weil wir das Neue Testament haben. Warum? Weil das Alte Testament von einem ganz anderen Gott spricht. Und ich nehme euch mal hier seine pointierten Aussagen. Dort, also im Alten Testament, ein Gott der Rache, hier im Neuen Testament einer der Liebe. Dort ein Gott des Gesetzes, hier einer der Freiheit. Dort ein Gott des Krieges, hier einer des Friedens. Dort ein Gott der äußeren Regeln und hier einer der inneren Werte. Hat Markion recht? Ist doch die große Frage. Ist Gott des Alten Testaments letztlich, was seine Wesenszüge anbelangt, doch ein anderer als im Neuen Testament? Oder wie gesagt, haben wir es mit zwei Gottheiten zu tun, aber was wäre dann die Schnittmenge dieser beiden Gottheiten? Heben wir diese Frage nochmal für uns ein klein wenig auf, um den Spannungsbogen zu halten. Ich möchte euch aber zunächst auf eine andere Spur noch bringen und vertiefende Beobachtungen weitergeben. Die nächste Beobachtung vertiefender Art wäre, es gibt übereinstimmende Gottesbilder im Alten und im Neuen Testament. Und da möchte ich jetzt mal meine gute alte Flipchart wieder mal zum Einsatz bringen an dieser Stelle. Ich hole sie mal kurz nach vorne. Ihr seht hier schon aufgelistet Gott im Alten und im Neuen Testament. Und ich möchte mit euch drei ganz markante Gottesbilder anschauen, die sowohl Gott beschreiben im Alten Testament, ihn aber auch genauso beschreiben im Neuen Testament. Eine vertiefende Beobachtung zu der Frage, ist Gott derselbe wie im AT oder im NT? Wir erleben Gott im Alten Testament zuallererst einmal als der Schöpfer. Als der Schöpfergott. 1. Mose 1, nicht? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird das alles ausgebreitet, die Schöpferkraft, die Schöpferwirksamkeit Gottes. Interessant ist, dass wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 21, im Neuen Testament, dass wir dort genau wieder als Schöpfergott erleben. Das heißt, dass Gott sagt, ich werde einen neuen Himmel schaffen, ich werde eine neue Erde machen, weil die alte Schöpfung vergehen wird. Und unter diesem neuen Himmel, auf dieser neuen Erde, da werde ich mitten unter euch leben und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mit mir unterwegs sein. In einem neuen Auferstehungsleib, in Vollkommenheit, so wird es uns dort ausgemalt. Also, es gibt ein verbindendes Gottesbild vom Alten Testament hin zum Neuen Testament, den Schöpfergott. Dann gibt es hochinteressant das nächste Gottesbild, Gott als der Befreier. Oder ihr könnt auch als Erlöser nennen, Gott als den Erlöser. Wir sehen es vor allen Dingen in 2. Mose Buch, wodurch Mose Gott sein alttestamentliches Volk aus der Knechtschaft Ägyptens, aus der Sklaverei befreit und in ein Land führen will, wo Milch und Honig fließt, in die Freiheit hinein. Und im Neuen Testament merken wir, wie das geistlich von Gott her genauso getan wird, dass er uns befreien möchte aus dem Machtbereich der Finsternis heraus in das Reich seines Gottes, in seines Sohnes zu versetzen, damit wir die Erlösung haben durch Vergebung unserer Schuld. Und habe ich jetzt einen Bibelvers zitiert, nämlich Kolosser 1, Vers 13. Und wir könnten noch andere Bibelverse anfügen, die im Alten und Neuen Testament deutlich machen, dass es Gott darum geht, als Herzensanliegen uns Menschen zu befreien von dem, was uns versklavt, von dem, was uns nicht gut tut, von dem, was uns in unserer Gottvergessenheit oder Gottverlorenheit sein lässt. Er möchte uns herausrufen in die Gemeinschaft mit ihm und ewiges Leben geben. Der Befreier Gott. Und der letzte natürlich auch hochinteressant, ein Gott des Bundes. Gott hat immer wieder mit der Menschheit einen Bund geschlossen. Im Alten Testament, wisst ihr, wie viele Bünde Gott da geschlossen hat mit der Menschheit, bevor es zum Neuen Testament kam? Er hat 4 geschlossen und einen angekündigt. Und jeder Bund sollte immer wieder neu deutlich machen, ich bin treu, ich bin zuverlässig, ich bin für euch da. Und ich hoffe, dass ihr als mein Bundespartner, ihr Menschen, das auch einhält. Dass das nicht immer so geklappt hat, lag an uns, dass wir als gleichwertige Bundespartner diesen Bund oft also nicht einhalten konnten. Den Noah-Bund, vor allem mit dem Regenbogen, nicht? Saat und Ernte wird nicht aufhören. Dafür ist das eigentlich die grundlegende Bedeutung von dem Regenbogen. Wenn ich einen Regenbogen sehe, dann danke ich Gott, dass er in seiner Schöpferkraft treu dazu steht, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden. Wie wir es verteilt bekommen, ist eine andere Frage. Da sind wir verantwortlich, dass jeder was zu essen hätte auf dieser Erde. Aber Gott sorgt dafür, dass das nicht alles, dass immer genügend da sein wird. Dann den Bund mit Mose, nicht herausgeführt aus Ägypten. Der Bund mit David, dass das davidische Reich in Ewigkeit bestehen wird, in Jesus Christus findet es seine Erfüllung. Und dann kündigt Jeremia diesen neuen Bund an, weil Gott gemerkt hat, ich muss ihnen die Bundesvereinbarung, die muss ich ihnen ins Herz schreiben. Die muss ich ihnen in den Geist geben. Und dann kommt Jesus, also das, ich nenne jetzt einfach nur mal wieder 2. Mose als Beispiel. Ihr könnt ja noch die anderen Bunde dann nachlesen. Aber hier dann im Neuen Testament, dieser neue Bund, Lukas 22, Vers 21, wo Jesus sagt beim Abendmahlsgeschehen, das ist mein Blut. Und dieses Blut ist der neue Bund zur Vergebung all unserer Schuld. Und in diesem Bund stehen wir als Kinder Gottes. Also diese Gottesbilder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, die machen im Grunde deutlich, wie treu, wie zuverlässig und wie Gott derselbe bleibt. Als Schöpfergott, als ein Befreier, als ein Erlösergott für uns Menschen, für die Menschheit, aber auch als ein Bundesgott, der treu zu uns steht und für uns da ist. Gott bleibt derselbe und er bleibt sich und uns treu. Ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel ganz kurz nennen, und zwar aus der Offenbarungsgeschichte Gottes mit 2 Personen. Einmal der Prophet Jesaja und einmal der Apostel Johannes. Und ich möchte euch einfach hier nur die Bibelstellen hier vorne uns lesen lassen. Beide machen ja einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Und was kann Jesaja, im 8. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt, was wird ihm gezeigt? Ich lese es uns vor, ihr könnt es ja vorne mitlesen. In dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Sprung 800 Jahre später auf die Insel Patmos. Johannes der Apostel im hohen Alter bekommt die Offenbarung von Gott gezeigt und unter anderem eine Vision oder eine Offenbarung Gottes in den Thronsaal. Und jetzt hört einfach mal, was Johannes berichtet und versucht es mal zu vergleichen mit dem, was 800 Jahre zuvor der Prophet Jesaja gesehen hat, als er die Offenbarung in den Thronsaal Gottes bekam. Bei Johannes heißt es so, 90 nach Christus, alsbald wurde ich im Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, da haben wir dieses Bild wieder, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen. Das zweite Wesen war gleich einem Stier. Das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und das vierte Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und an jedes der 4 Wesen hatte 6 Flügel. Und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen heilig. Heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. merkte die frappierenden zentralen Inhalte und doch aber auch die Unterschiede, die da sind. Aber die Unterschiede betreffen die Ausschmückung. Zum Beispiel, dass da bei Johannes noch 24 Throne sind, dass da ein Meer zu sehen ist. Da wird das Ganze eher ausgeschmückt noch. Aber das Zentrale ist eigentlich bei Jesaja wie bei Johannes, obwohl 800 Jahre dazwischen liegen, genau das Gleiche. Der Thron Gottes, und auf dem Thron sitzt einer, der Allmächtige, der Herr Zebaoth, und der himmlische Hofstaat, diese Engel, wie man sie jetzt nennen mag, ob Seraphinen wie im Alten Testament oder diese vier Wesen, die bestimmten Tieren ähneln, alle mit 6 Flügeln auf jeden Fall, die hatten nur einen Auftrag, Gottes Heiligkeit groß zu machen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll bei Jesaja, und bei Johannes haben sie eine andere Strophe. Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Die Heiligkeit Gottes wird vom himmlischen Hofstaat durch alle Jahrhunderte besungen, gelobt und gepriesen. Egal, was hier auf der Erde geschieht, das unvergleichliche Wesen Gottes in seiner Heiligkeit bleibt fest und bleibt bestehen. Dieses heilig, heilig, heilig nennt man Trisagion. Tris heißt drei, Agion heilig, also dreimal heilig. Ganz kurz, was es bedeuten kann. Zum einen die Ernsthaftigkeit dessen, um was es geht. Wenn ich etwas dreimal wiederhole und sage, dann drückt es die Ernsthaftigkeit aus. Das ist wirklich so. Gott ist heilig. Andere Theologen kommen von der Dreifaltigkeit her und sagen, natürlich, es könnte schon ein Hinweis sein, auch schon beim Propheten Jesaja, auf Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die alle drei auch in ihrer Heiligkeit da sind. Aber es weist klar darauf hin, dass Gott derselbe ist und war und bleibt, zu Zeiten des Alten Testaments und auch zu Zeiten des Neuen Testaments. Also halten wir vertiefender noch einmal fest, hier vorne mit dem nächsten Bild, das Wesen Gottes, es ist und bleibt dabei, ist unverändert, trotz fortschreitender Offenbarung. Aber jetzt möchte ich zum Schluss zurückkommen auf diese Frage. Aber wie ist das dann mit diesen Wesenszügen des Zornes und der Liebe Gottes? Kommen wir zurück zu Markion. Ihr seht ihn hier vorne noch einmal mit seinen markanten, markigen Sprüchen. Dort ein Gott der Rache, hier einer der Liebe. Und am Ende sagt er, dort ein Gott der äußeren Regel und hier einer der inneren Werte. Was Markion so pointiert hier ausdrückt, ihr Lieben, das ist nicht gleich von der Hand zu weisen. Und es ist auch nicht leicht von der Hand zu weisen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ein Vers aus dem Alten Testament, Jeremia 46, Vers 10. Da sagt Gott, dieser Tag gehört mir, dem allmächtigen Herrn und Gott. Und an diesem Tag werde ich mich an meinen Feinden rächen. Mein Schwert wird sie auffressen, bis es satt geworden ist. Und es wird ihr Blut trinken, bis sein Durst gestillt ist. Ja, ich, der allmächtige Herr und Gott, feiere ein Opferfest im Norden am Fuße des Euphrat. Jeremia 46, Vers 10. Ich freue mich, dass mein Kollege Erich Schellenberg ab nächsten Sonntag sich mit solchen Bibelstellen beschäftigen wird und sie uns dann auslegen wird oder weiterbringen. Ich weiß nicht, Erich, ob du diese Bibelstelle hast. Es gibt viele andere noch, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich bin froh, dass er es macht. Und ich gebe euch so ein bisschen den Überblick über das Ganze. Er steigt dann wirklich so ins Eingemachte ab nächsten Sonntag ein. Also seid da mit dabei. Krieg und Gewalt, altes Testament, Gottes Auftragsmörder, das ist sein Thema nächsten Sonntag. Der Vers im Neuen Testament, den ich dagegen setzen möchte, ist aus der Bergpredigt Jesu, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ist das nur ein Beispiel? Ist das noch derselbe Gott? Oder ist Gott der Vater? Ein rachsüchtiger Gott und Jesus Christus, die Offenbarung Gottes in seinem Sohn, ist das jetzt dieser Gott der Liebe? Wenn dem so wäre, würde ich mal gerne wissen, wie die kommunizieren oder wie die miteinander klarkommen mit dem, was sie auf dem Herzen haben und was sie hier groß kundtun. Oder hat sich im Lauf der Zeit doch durch fortschreitende Offenbarung auch Gott hier geändert? Hat Markion recht, den viele von uns gar nicht kennen, aber vielleicht innerlich, gefühlsmäßig oder so vom Empfinden her zustimmen. Ja, im Alten Testament, da haben wir den Gott der Rache und im Neuen Testament eben den Gott der Liebe. Einige Beobachtungen hierzu. Erstens, konkrete Beobachtungen in Bezug auf Gottes Zorn und Liebe. Das Alte Testament, das Neue Testament, beide bezeugen sowohl den Zorn und die Liebe Gottes als Wesensmerkmale Gottes. Wer die Bibel aufmerksam liest, der merkt, dass in beiden Testamenten Gottes Zorn und Liebe offenbart wird. Ich gebe euch einige Beispiele. Und vielleicht, weil es interessant ist, den Zorn Gottes lassen wir mal aus, weil der ist geläufig, habe ich euch gerade was vorgelesen. Aber ich lese jetzt mal Verse vor, die von Gottes Liebe im Alten Testament sehr tief berührend sind. 2. Mose fängt schon an, 34, Vers 6. Gott spricht zu Mose, ich bin der Herr, der barmherzig und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Ich dachte mir, es könnte im Neuen Testament stehen, oder? Nehemia 9, Vers 17. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig, deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Das könnte von Paulus oder von Petrus geschrieben sein, im Neuen Testament, einer der Briefe, oder? Joel 2, Vers 13. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Doch das könnte im Neuen Testament stehen. Und dass Gottes Liebe im Neuen Testament steht, das brauche ich uns hier, glaube ich, nicht weiterzugeben, sagt nur ein Vers. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Aber steht auch etwas über den Zorn Gottes im Neuen Testament? Ihr Lieben, ja. Ich möchte es uns exemplarisch auch ein, zwei Stellen lesen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Ihr Lieben, das heißt, wenn wir Gott recht fassen wollen in seinen Wesenszügen, in seinen zwei markantesten Wesenszügen, dann ist am einen natürlich diese Liebe Gottes groß und tief da, die jedem Menschen gilt. Aber es gibt auch etwas, dass Gottes Zorn offenbart ist über unserem Leben. Und das hat viel mit der Heiligkeit Gottes zu tun, wie wir vorhin das gehört haben, in Einblick in den Thronsaal Gottes. Es hat viel mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun, der Unrecht nicht einfach gerade sein lassen kann, sondern irgendwann darüber befinden muss und richten muss. Es hat viel mit dem Unrecht zu tun, das ich in meinem Leben begangen habe, anderen Menschen gegenüber. Es hat viel mit dem Unrecht zu tun, was mir widerfahren ist in meinem Leben. Es hat mit dem Unrecht der ganzen Welt zu tun. Römer 1, Vers 18, Gott aber lässt auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und so treten sie die Wahrheit Gottes mit Füßen. Und jetzt noch ein Vers aus dem 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Da schreibt Paulus, und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, also er schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Und dann schreibt Paulus, er allein, dieser wiederkommende Jesus, er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Ihr Lieben, darf man das heutzutage noch sagen? Das ist im Neuen Testament, das steht nicht im Alten Testament, das steht im Neuen Testament in einem Brief von Paulus, einer der ersten Briefe, die er geschrieben hat. Er allein, dieser wiederkommende Jesus, rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Da müssen wir einmal drüber nachdenken. Wer die Bibel aufmerksam liest, er kommt nicht umhin zu sagen, Altes und Neues Testament bezeugen sowohl die Liebe als auch den Zorn Gottes. Aber mitunter lässt sich Folgendes auch beobachten. Und da bin ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte es trotzdem mal so weitergeben aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte, auch mit Gott und auch meinem Bibelkenntnis. Aber vielleicht können wir da auch miteinander ins Gespräch kommen. Eine weitere konkrete Beobachtung in Bezug auf Zorn und Liebe Gottes. Mitunter tritt einer der beiden Wesenszüge deutlicher in Erscheinung im Alten Testament oder im Neuen Testament, ohne aber, dass sich Gott geändert hätte von seinem Wesen her. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte ein Beispiel nennen. Altes Testament, der Zorn Gottes, wenn wir den da verfolgen, der trifft mitunter die Menschen zeitnah und in so einem Tatergehen-Zusammenhang. Lest mal diese Geschichten, ne? Also da ist nicht viel Platz oder viel Zeit oder nur Jahre Zeit zwischen dem, was passiert ist, wo Gott das sagt, es ist Unrecht, in meiner Heiligkeit kann ich das nicht akzeptieren, und bis Gottes Zorn eingreift und was tut. Im Neuen Testament ist der Zorn Gottes im Grunde so präsent über der Menschheit, über diese Welt. Römer 1, Vers 18 ist sichtbar, ist wahrnehmbar, ist da. Aber er hält sich zurück für das kommende Gericht am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Im Alten Testament ist die Liebe Gottes sehr stark auf das Volk Israel konzentriert. Es ist ja auch das Glaubensbuch des Volkes Gottes Israel mit ihrem Gott. Aber dennoch findet sich auch Aussagen über die Liebe Gottes zu allen Menschen. Ich nenne nur Ninive, Jona. Im Neuen Testament, merken wir aber, ist die Liebe Gottes ausgegossen für alle Menschen einfach. Also hat Gott die Welt geliebt, also die Menschen auf dieser Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also ich komme da nicht umhin, aber das ist so meine Beobachtung nicht, dass mitunter einer der beiden Wesenszüge Gottes deutlicher in Erscheinung tritt, ohne dass sich aber Gott von seinem Wesen her verändert hätte. Er ist und bleibt derselbe. Und eine letzte konkrete Beobachtung. Am Kreuz, ihr Lieben, treffen beide Wesenszüge, der Zorn Gottes und die Liebe Gottes, zu unserem Heil aufeinander. Und das möchte ich euch noch ein klein wenig illustrieren, wenn ihr mir 3-4 Minuten gebt mit der Flipchart, weil mir das wichtig erscheint, dass wir diese zwei Wesenszüge Gottes vom Neuen Testament her noch mal kurz durchdenken. Ihr seht hier oben Gott, einfach mal hier so in einer Wolke dargestellt. Und Gott offenbart sich. Er offenbart sich zum einen natürlich in seiner unendlich großen Liebe zu uns Menschen. Aber zum anderen, Römer 1, Vers 18, lesen wir auch, dass Gott sich offenbart in seinem Zorn über die Ungerechtigkeit, über die Gottlosigkeit auf dieser Erde und von uns Menschen. Und jetzt kommt Jesus Christus auf die Erde und er stirbt am Kreuz. Und er stirbt am Kreuz, im Grunde passiert jetzt zweierlei. Er trägt ja die ganze Schuld der Menschheit auf sich. Er ist unser Opferlamm. Die Schuld der ganzen Welt trägt er ans Kreuz, für uns stellvertretend. Das heißt, er zeigt seine Liebe dadurch, indem er für uns stellvertretend die Strafe auf sich nimmt, geistlich gesehen, die wir eigentlich verdient hätten. Und gleichzeitig besänftigt er damit den Zorn Gottes. Er nimmt den Zorn Gottes auf sich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nie tiefer hat er die Gottesentfremdung wahrgenommen als am Kreuz. Das heißt, am Kreuz kommt beides zusammen. Die unendliche Liebe Gottes für uns in Jesus Christus und zugleich aber auch der Zorn, der sich hier besänftigt, ich sage jetzt mal besänftigen oder abreagiert oder ich weiß nicht, oder wie man es nennen mag, oder austobt, ich weiß es nicht, lass mich nicht so festlegen, aber dass der Zorn Gottes hier Jesus Christus spürt und auf sich nimmt. Und wisst ihr, und wenn wir jetzt hier sind, hier bist du und hier bin ich, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass der Tod Jesu Christi am Sterben einen neuen Bund gemacht hat. Diesen Bund in meinem Blut, ein neuer Bund zur Vergebung eurer Sünden. Dieser Vergebungsbund, nicht? Und jetzt ist es wichtig, dass ich hier, der ich hier bin, dass ich das verstehe, dass ich das erkenne, dass ich Jesus brauche. Weil sonst der Zorn Gottes über meinem Leben bleibt für das kommende Gericht. Und dass ich verstehe, dass Jesus Christus alles getan hat, um mich zu befreien aus meiner Gottlosigkeit, aus meiner Ungerechtigkeit, die ich zum Tragen gebracht habe oder angerichtet habe und so weiter. Auch mit den Verletzungen, und die ich selber oder anderen beigebracht habe. Also muss ich in diesen Vergebungsverbund eintreten. Und das tue ich, indem ich glaube. Und Glaube heißt Anvertrauen. Ich vertraue mein Leben Gott an. Und was passiert dann mit mir? Dann bin ich hier als Kind Gottes. Und ihr Lieben, ein Kind Gottes lebt ausschließlich von der Liebe Gottes und steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Das ist die große befreiende Nachricht aus dem Neuen Testament. Der Zorn Gottes dürfen wir nicht eliminieren aus unserem Christsein. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen, dass Kinder Gottes vom Zorn Christi befreit sind. Und somit ist das Kreuz wie eine Art Blitzableiter. Ich bin hier in diesem Vergebungsverbund. Ich falle wieder hin, ich bitte Gott wieder um Vergebung, ich stehe wieder auf, aber ich falle nicht aus dem Vergebungsverbund heraus. Und ich darf wissen, den Zorn Gottes hat Jesus für mich getragen. Es ist wie ein Blitzableiter. Gott zieht mich immer durch seinen Sohn an. Ich stehe nicht mehr als Kind Gottes unter dem Zorn. Ich darf erfüllt sein, umhüllt sein von der Liebe Gottes. Seht ihr, wenn dann Paulus am Ende, er schreibt in Philippa 3, Vers 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort wird Jesus Christus kommen, Und dann sagt er, für uns als Retter und eben nicht als Richter. Der Richter kommt, um die Heiligkeit Gottes, um die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt zu richten. Und das hat viel mit dem Zorn Gottes auch zu tun. Aber für uns Kinder Gottes, die wir hier leben im Vergebungsbund, kommt Jesus Christus als der Retter und nicht mehr als der Richter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen verstehen, dass wir hier hineingehören im Vergebungsbund. Wenn dir das noch nicht deutlich ist, wenn du da Fragen hast, dann bitte melde dich doch, dass wir darüber reden können. Ich hatte das auch über 20 Jahre in meinem Leben überhaupt nicht verstanden. Aber wenn man es verstanden hat, oder Eckhard, du hast auch erzählt, er ist mit 40 zum Glauben gekommen, nicht? Es ist keine Schande, wenn man das vorher nicht versteht. Aber bitte macht euch Gedanken, damit ihr es verstehen könnt, damit Gott zu euch sprechen kann. Und damit ihr das erfahrt, was Kinder Gottes erleben dürfen, nämlich nicht mehr unter dem Zorn Gottes zu stehen, sondern von der Liebe Christi umhüllt zu sein. Gott ist und bleibt derselbe im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Kann ich mich also auf Gott verlassen? Ja. Ihr könnt euch auf Gott verlassen. Er ist und bleibt derselbe, sowohl in Zeiten des Alten Testaments wie im Neuen Testament. Ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben für eine kurze Zeit der Stille. Ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Einfach um das persönlich zu bewegen mit dem letzten Bild. Möchte ich persönlich fragen, womit hat es zu tun, dass du vielleicht den einen oder anderen Aspekt des Wesen Gottes ausblendest oder sagst, damit komme ich nicht klar, damit komme ich nicht zurecht. Womit hat es zu tun? Vielleicht mit ganz persönlichen Erfahrungen aus deiner Kindheit, vielleicht mit deiner theologischen Ansicht oder mit komischen prägenden Erfahrungen aus Gemeindeleben. Wovon ist mein Gottesbild letztlich geprägt und was ist die Messlatte dafür? Darf es in meinem Gottesbild einen zürnenden Gott einfach nicht geben? Und wenn ja, warum nicht? Das sind doch spannende Fragen. Wisst ihr, und Erich und ich, wir haben uns Gedanken gemacht zu dieser Predigtreihe und wir haben gesagt, wir haben eigentlich ein Ziel. Dass wir schaffen, dass das Grundvertrauen in das Alte Testament gestärkt wird. Nicht, dass ich da alles verstehe. Aber dass ich an das Alte Testament nicht immer gleich drangehe und sage, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das ist nicht richtig und das muss hinterfragt werden. Sondern dass ich dem Alten Testament mal wieder ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringe. Zum Beispiel, weil der Gott im Alten Testament und Neuen Testament der gleiche bleibt. Apropos ganz kurz, für Geschichtsinteressierte, Markions Lehre, von dem wir vorhin gesprochen haben, und seine theologischen Bestrebungen, wurden von den Kirchenvätern abgelehnt. Sie haben gesagt, das ist heretisch, also irreführend, und haben sie als nicht für biblisch eingestuft. Und ich würde sagen, ist gut so. Amen.